Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zum HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast heute an diesem Sonntag macht Hessen überall bekannt. Die Krimis von Nele Neuhaus, die spielen mal in Bad Soden, in Königstein, in Kelkheim und in vielen anderen Orten, auch eben im Taunus. Seit Donnerstag gibt's den neuesten Band in ewiger Freundschaft, heißt er. Willkommen hier bei HR3, liebe Nele Neuhaus. Ich freue mich sehr, dich mal wieder zu sehen.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Oh mein Gott, es ist lange her. 2011 und du hast gerade nochmal gesagt 2016 auf der Buchmesse.
14 oder 2016, ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher, aber es ist schon gefühlt ewig lange.
Ja. Das stimmt. Wie geht's dir denn? Du siehst blendend aus.
Ja, mir geht's prima. Danke, das Kompliment kann ich an dich nur zurückgeben.
Ja, und dein Mann muss jetzt mit dem Hund eine Runde drehen, während wir hier beide quatschen. Der darf leider noch nicht Corona-bedingt mit ins Studio, aber der Hund ist ja für dich eigentlich auch natürlich auch der Mann, aber andere Reihenfolge, andere Wichtigkeit, aber der Hund natürlich auch immer ein wichtiger Begleiter.
Also jetzt zu Corona-Zeiten hat sich wirklich erwiesen, derjenige, der einen Hund hatte, der war klar im Vorteil, der durfte sich relativ frei bewegen und ansonsten ist der Aki neben aller Liebenswertigkeit oder Liebenswürdigkeit mein bestes Sportgerät. Ich glaube, ohne den Hund würde ich an manchen Tagen nicht so viel spazieren gehen.
Richtig. Und im Gegensatz zu meinem Hund Snoopy habe ich das Gefühl, dein Aki ist richtig schlau. Der guckte schon so wach, als er eben aus dem Auto sprang, ist ein schlaues Kerlchen. Ja. Und wie gesagt, einfach super Ausrede gewesen, nicht auf der Couch liegen zu bleiben.
Ja, das kann ich nicht. Wenn er auch beim Schreiben ist das sehr praktisch, dass er mich immer anstupst und dann sagt, so, jetzt hast du genug hier rumgesessen, jetzt komm mal mit raus. Und deswegen, ich hatte ja starke Rückenprobleme in den letzten Jahren und auch da hat der Hund mir geholfen. Wenn man nur sitzt, ist das einfach fatal für den Rücken. Und so kommt mein Sportgerät immer rein, sagt, komm mal, aufstehen und das ist perfekt.
Also vergiss Physio, schaff den Hund an.
Oder eine Kombination aus beidem. Ja.
Aber wie viele Stunden sitzt du denn, wenn du tatsächlich sagst, daraus ergeben sich schon Rückenschmerzen, ist das ja eine Folge deines Berufs. Könnte man sagen, Rückenschmerzen sind eine Berufskrankheit bei dir?
Also es fing andersrum an. Ich war ja immer sehr aktiv. Ich habe immer sehr viel gemacht mit Reiten und Sport und so weiter. Und dann hatte ich ein Problem mit meiner Herzklappe. Mhm. Das ist dann ja operiert worden. Das ist jetzt fast 10 Jahre her. Ja. Und dann kam noch was mit dem Fuß dazu und dann ist man automatisch immer ein bisschen weniger gelaufen. Und mein damaliger Hund war schon 17, der wollte gar nicht mehr so viel laufen.
Der war eher froh, und wenn du nicht ihn
so
angestupst
ungefähr,
hast, um
genau
zu sagen, lass uns mal Gassi gehen.
Und daraus resultierte, dass ich viel mehr gesessen habe, als gut für mich gewesen ist. Und die Rückenmuskulatur bildete sich dadurch zurück und plötzlich kamen diese wahnsinnigen Rückenschmerzen. Dass die Wirbelsäule kaputt war, stellte sich dann heraus, war schon länger der Fall, aber die stützende Muskulatur war weg. Und das wieder aufzubauen und einer Operation zu entgehen, das war dann doch wirklich eine große Herausforderung. Letztendlich achte ich jetzt darauf, dass ich nie länger als maximal eine Stunde sitze und dann mache ich meine Übungen oder ich lege mich einfach mal auf den Boden, mache die Plank, ja, also eine sehr unbeliebte, aber extrem wirkungsvolle.
Wie viele Minuten schaffst du bei der Plank?
Also wenn ich richtig fit bin, dann schaffe ich 60 Sekunden, Pause 60 Sekunden. Ja. Ich könnte es vielleicht auch länger schaffen, aber ich glaube, das reicht mir dann.
Ja, dann ist man schon so zufrieden mit sich selbst,
absolut,
dass man noch doch weiter ans Limit geht. Aber das heißt, du schreibst unter Schmerzen oder würdest du so weit nicht gehen, weil du es eben im Griff hast mit dem Ausgleich?
Es war so. Ich habe, als ich meinen Krimi-Muttertag geschrieben habe, das war 2018, den Verlag gebeten, das Buch noch nicht anzukündigen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das wirklich schaffe. Mhm. Weil es waren in der Tat Schmerzen, wenn ich gesessen habe. Und ich habe das im Laufe des Jahres hingekriegt durch eine spezielle Rückengymnastik und eben durch Pausen. Ja, man muss sich einfach zwingen, selbst wenn der Flow da ist, mal aufzustehen und wirklich den Rücken gerade zu machen. Und im Endeffekt habe ich es geschafft, das Buch fertig zu schreiben. Nicht unter Schmerzen. Ich glaube, dann kann man das nicht. Wenn man wirklich solche Schmerzen hat, dann kann man sich auch nicht mehr konzentrieren.
Nein, dann kommst du ja wahrscheinlich gar nicht in diesen Flow. Und trotzdem dann sich zu entscheiden, zu sagen, ich lasse den Flow los, das stelle ich mir auch schwer vor.
Ja, das tut wirklich weh, weil wenn es dann mal soweit ist.
Wirklich weh.
Ja, wenn man sich durch die ersten 200, 300 Seiten gequält hat. Beim Krimi ist das wirklich für mich eine Qual, weil bis man die ganzen Figuren vor sich sieht, bis all diese Wege gelegt sind, die Irrwege vor allen Dingen, ist es schon sehr mühsam. So eine Abseite,
für
250.
Für uns Leute als Leser 300, und Leserin.
Ja, ihr lest das alles in 2 Tagen weg, wo ich mich so für quäle. Nein, aber dann ist es in der Tat so, dass ich dann die Figuren auch vor meinem inneren Auge sehe und dann läuft's. Dann ist wirklich alles genug verwirrt und dann muss ich es entwirren. Und das ist so der Moment, wo das Schriftstellerleben eben so richtig Spaß macht, ja, weil dann es wirklich aus den Fingern fließt. Und dann passiert es schon mal, dass ich an einem Tag auch 25 Seiten schreibe.
Also das ist wirklich Respekt, ganz schön viel, 25 Seiten. Und dass es heute Spaß machen soll, davon gehe ich für euch als Hörer und Hörerin eben auch mal aus. Der Nele Neuhaus ist unser Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk. Ich freue mich und wir reden natürlich auch jetzt über deinen aktuellen Krimi. Es ist kein Pferdebuch, es ist ein Krimi, der 10. in ewiger Freundschaft. Gleich mehr mit dir, liebe Nele. Ich könnte ihn erwürgen, weiß ich nicht, ob Donna Lewis jetzt so einen Satz sagen würde, aber Hand aufs Herz haben wir vielleicht alle schon mal gedacht. Und mein heutiger Gast, die verdient mit genau solchen Fantasien ihr Geld. Ihr Job sind Geschichten über Neid, Mord, Wut, Gewalt, Eifersucht und sie gehört dank dieser Totschläge zu Deutschlands erfolgreichsten Schriftstellern. Passiert nur zwischen den Buchdeckeln, versprochen. Ihre Krimis werden aber auf der ganzen Welt gelesen und der neueste heißt In ewiger Freundschaft. Wird das, liebe Nele Neuhaus, wieder ein internationaler Bestseller?
Ich bin mal gespannt und ich hoffe es natürlich. Auf jeden Fall sind meine Krimis in Deutschland, Österreich und der Schweiz am allererfolgreichsten. Es ist halt auch meine Muttersprache und das Setting hier in Deutschland ist schon wirklich auch was für meine Leserinnen und Leser in diesem Land. Die Verkäufe ins Ausland, die Lizenzverkäufe ins Ausland sind meistens etwas Schmeichelhaftes. Ja, ich kann nicht erwarten, dass in Litauen oder Lettland zum Beispiel, die wirklich alle meine Bücher übersetzen, große Verkäufe stattfinden, weil da gibt es ja gar nicht so viele Leute in den Ländern.
Ja, das stimmt.
Und wenn ich jetzt eine Ausgabe von Schneewittchen muss sterben auf Thailändisch oder Hebräisch habe, ist das total irre, aber ich habe nicht die Illusion, dass ich in den Ländern jetzt der wahnsinnige Star werde. Andererseits gibt es eben auch Länder wie Südkorea oder Polen, Frankreich, Italien, wo meine Bücher doch schon ziemlich respektable Verkaufszahlen erreichen und das finde ich sehr cool.
Wie würdest du denn die typische Nele Neuhaus-Leserin, sind es wahrscheinlich mehr Leserinnen, eine weibliche Leserschaft denn beschreiben?
Das ist so gut wie unmöglich. Ich kann mich erinnern, dass mein Verlag vor vielen Jahren mal versucht hat, eine Zielgruppenanalyse zu machen.
Und beim Radio, beim Fernsehen, es gibt es ja überall. Selbst
genau, da weiß man, für welche Gruppe das macht. Ja. Aber es ist unmöglich. Und jetzt hatte ich wieder eine Lesung und ich guckte ins Publikum und dann saßen die 18-jährigen jungen Frauen genauso wie die 85-jährigen älteren Herren. Natürlich sind es die Frauen, die viel lesen, meistens so zwischen 35 und 50. Aber die Ränder sind eben auch noch ganz stark vertreten. Also insofern habe ich ein wirklich sehr breites Publikum. Und das freut mich unglaublich, dass es mir gelingt, mit meinen Plots und mit meinen Figuren und den Entwicklungen, die sich in den Charakteren der Kommissare widerspiegeln, so viele Menschen erreichen kann.
Und eigentlich ja schon fast generationsübergreifend, kann man sagen. Ja, wenn dein jetziger Krimi in ewiger Freundschaft der 10. ist, muss man ja sagen, da kann ja schon fast die Mutti was an die Tochter dann oder an die Nichte, an die beste Freundin sowieso dann auch weitergeben. Das finde ich erstaunlich. Aber wir müssen noch mal ganz kurz innehalten. Nele, du hast eben gesagt, ich habe eine Lesung gegeben. Das war ja ein Satz, der eigentlich seit anderthalb Jahren ungefähr tabu war. Ja. Wie war das denn? Du warst in Hamburg auf dem Literaturfestival oder auf dem Krimi-Festival?
Auf dem Krimi-Festival war ich.
Ah, okay, Krimi-Festival, besondere Atmosphäre, ja, kenne ich.
Das kennst du auch, du warst mit Charlotte schon öfter
mal da. Ja, mit Charlotte Linge.
Ja, ich war sehr aufgeregt, endlich mal wieder auf eine Lesung zu kommen und es war auch wirklich unwahrscheinlich viel los. Und als ich dann da war, war es wie immer.
Ist das so ein bisschen wie sich neu verlieben vorher gewesen, weil man ja eigentlich dieses Gefühl kennt und sich danach so gesehen hat?
Ja, stimmt,
oder
das ist ein guter Vergleich.
Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, das ist es war wie nach Hause kommen. Ach, schön. Und ich habe ja wirklich sehr, sehr viele Lesungen in meinem Leben schon gemacht, weit über 800. Ja. Und das alles wieder zu erleben, die Menschen, die da waren, die mich mit strahlenden Augen angeguckt haben und dann auf der Bühne wieder mal zu stehen.
Hat's dir gefehlt?
Es hat mir wirklich, eine Zeit lang habe ich mir eingeredet, es fehlt mir nicht, ich bin froh, wenn ich keine Lesung mehr machen muss, aber es ist dann doch so, ich bin doch ein altes Zirkuspferd.
Und du musst
dann
raus.
Ja, wenn dann die Scheinwerfer angehen, bin ich doch wieder in Topform und das ist einfach großartig, wenn man monatelang oder jetzt durch Corona eben jahrelang als Schriftsteller nur in seinem Kämmerlein sitzt und mit sich und dem Computer alleine, dann wieder die Öffentlichkeit zu bekommen und das Feedback, das ist schon großartig.
Ja, den Applaus natürlich, auch die Resonanz, auch wenn es dann teilweise war es ohne Masken und manchmal hatten wir auch schon Veranstaltungen hinter Masken, dann finde ich, fehlt auch so ein bisschen die Mimik natürlich. Und trotzdem gab es vor der Pandemie für dich schon so eine Lesungsmüdigkeit, kann man das so nennen? Weil du hast gerade gesagt, ich habe schon 800 Mal gemacht. Man kennt den Ablauf, der Veranstalter begrüße ich, das Publikum kommt rein, hinterher signierst du. Alles super, aber eben trotzdem auch Routine deines Berufes. Hast du da mal manchmal schon gedacht, oh Leute, ich liebe euch, aber bitte lest nur das Buch, aber ich möchte zu Hause bleiben.
Es war in der Tat so, ich habe 2016 eine sehr lange Lesereise mit Im Wald gemacht, damals meinem 8. Taunus-Krimi. Und mein Mann und ich waren, glaube ich, anderthalb Monate unterwegs und ich war quasi jeden Abend in irgendeiner anderen Stadt, in irgendeinem anderen Hotel Und ich bin nicht dafür gemacht, weil letztendlich sind diese Lesereisen Tourneetheater. Mhm. Und da muss der Mensch wirklich dafür gemacht werden, dass er sagt, wow, ich brauche das, die Bretter, die die Welt bedeuten.
Du hast und, ja ein Zuhause, Nele.
Ja, und ich liebe dieses Zuhause sehr. Und vor allen Dingen, bis ich mit einem Buch auf Lesereise gehe, habe ich quasi das nächste schon im Kopf und würde viel lieber wieder am Computer sitzen. Ich habe es immer sehr genossen. Ich finde es großartig, direkten Kontakt zu Leserinnen und Leser zu haben, weil das haben wir ja sonst nicht, wir Autoren. Und trotzdem war ich dann irgendwann der ganzen Sache müde und dazu kam, und das ist eben nicht zu unterschätzen, wenn man eben nicht fit ist und wenn man Rückenprobleme hat, diese endlosen Stunden, die man dann doch im Auto sitzt, das konnte ich dann irgendwann
und
nicht mehr.
Jede Nacht ein anderes Hotelbett.
Jede Nacht
musst du dich überlegen,
Koffer packen.
Wo ist der Lichtschalter? Brauche ich eine Karte? Habe ich noch einen Schlüssel?
Ja, also das ist, irgendwann wird es dann zu viel und dann habe ich bei Muttertag eben eine Pause eingelegt und habe gesagt, ich mache noch ein paar Lesungen. Ich schaffe es jetzt einfach nicht mehr, weil...
vergisst man, glaube ich, ein bisschen so auch als Fan, was das für eine Belastung ist für euch.
Und ich lese dann auch in den sozialen Medien, ach, kommst du nicht mal hier und kommst nicht mal dorthin? Und mein Herz sagt mir, ja, ich möchte gerne, wenn ich mich doch nur beamen könnte und eben diese Reiserei nicht wäre. Ich habe zum Beispiel eine wahnsinnige Angst, im Zug zu fahren, schon immer. Zugfahren ist für mich was ganz Schreckliches.
Mhm.
Und ich kann es dir nicht sagen.
Weil die Türen zu gehen und du kommst nicht raus?
Ja, es ist was Klaustrophobisches. Und das ist einfacher, wenn ich jetzt mit mehreren Leuten in der Gruppe im Zug fahre. Aber wenn ich alleine im Zug sitze, ist das für mich schlimm. Außerdem muss ich sagen, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht in Bezug auf Pünktlichkeit. Also ich habe mir dann auch angewöhnt.
Da bist du, glaube ich, die Einzige. Lass mich mal kurz überlegen bei der Deutschen
Bahn. Meinst du, ich sollte ein Buch mal schreiben? Der Zug und ich.
Der Zug, der nicht kommt.
Ja, und deswegen bin ich eben auch lieber mit dem Auto unterwegs. Aber es ist schon so, mit Mitte 50 ist man eben nicht mehr Mitte 30 und merkt das dann auch irgendwann.
Ja.
Ne?
Selbst eine Bestseller-Autorin wird ein bisschen älter. Okay, das ist das Schmerzhafte an diesem Sonntag. Tiefer werden die Wunden, glaube ich, nicht. Wir reden gleich weiter hier im Sonntagstalk. Wir grüßen euch ganz herzlich aus dem Studio und sind gleich wieder da. So, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gewusst habt, im Taunus lebt man gefährlich. Zumindest in den Büchern von Nele Neuhaus. Schon zum 10. Mal geht ihr Ermittler-Duo Pia Sander und Oliver von Bodenstein auf die Jagd nach einem Mörder oder einer Mörderin. In ewiger Freundschaft heißt das Buch. Wir sind im HR3 Sonntagstalk. Genderst du im Buch?
Nein, überhaupt nicht. Ich lehne das wirklich ab.
Mhm. Grundsätzlich?
Ich lehne das grundsätzlich ab, weil ich einfach denke, eine Sprache muss sich von sich aus entwickeln und sollte nicht von außen gesteuert werden. Ich bin eine Frau. Ich habe mich noch niemals diskriminiert gefühlt, in meinem ganzen Leben nicht. Ich war natürlich auch auf einer Mädchenschule, da wurde man als liebe Schülerinnen begrüßt. Das war halt so, es gab keine Schüler. Mhm. Aber nee, Spaß beiseite. Ich denke einfach, dass das aus sich selbst kommen muss mit der Sprache und dieses mit den Sternchen und mit dieser Unterbrechung, das ist einfach furchtbar. Und ich weiß nicht, ob du schon mal ein Buch gelesen hast, in dem gegendert wird.
Nein.
Extrem
es ist,
anstrengend.
Also ich habe natürlich schon ein Buch gelesen, in dem gegendert wird, aber ich denke, es ist anstrengend für den Lesefluss.
Ja.
Ich glaube, es wäre auch gut, wenn man am Anfang eine Markierung macht und sagt, okay, die Autorin oder der Autor, ich gender jetzt, steht dafür oder steht dafür und dann weiß man das auch.
Genau.
Es kann ja auch sein, dass jemand das anders sieht als du und dann
Absolut.
Hast du vorne eine Bemerkung, aber hast es nicht die ganze Zeit in einer Störung im Lesefluss. Dann gerade bei einem literarischen Text.
Gerade bei einem Roman und ich habe auch kurz überlegt, weil ich möchte natürlich auch niemanden verletzen. Andererseits ist es eben ein Roman und ich muss auch wörtliche Rede benutzen. Gerade die Dialoge zeichnen ja den Charakter einer Figur und so wie sich eine Figur ausdrückt, so ist sie eben auch.
Mhm.
Und wenn mir mal irgendwann so eine Figur einfällt, darf die natürlich genauso reden. Aber das spiegelt natürlich nicht die Meinung der Autorin wider. Das ist ja sowas, wo man als Leserin oder Leser auch Bescheid wissen muss. Nicht alles, was in einem Roman steht, ist automatisch auch das, was ich
jetzt
gerne
fragen. Genau, also im normalen Leben jetzt außerhalb deiner Krimis, würdest du gendern?
Nee, auch nicht.
Okay, alles klar. Dann ist es in diesem Fall ja identisch, was
genau,
die Autorin denkt,
überein.
Wie die Charaktere dann denken. So, der neueste Fall spielt in Bad Soden.
Home Turf,
würde ich mal sagen.
Ja,
spielt an. Wie oft warst du im Quellenpark, im Musikerviertel, hast dich umgeguckt und alles recherchiert?
Ja, dank Aki bin ich sehr oft in Bad Soden unterwegs. Ich wohne ja in einem Stadtteil von Bad Soden.
Mhm.
Und dieses Haus, was ich beschreibe ganz am Anfang, das Haus der vermissten Programmleiterin des Winterscheid Verlags, an dem bin ich mehrfach vorbeigelaufen.
Mhm.
Das Einzige, was ich mittlerweile mache, nachdem ich da meine böse Überraschung erlebt habe, ich denke mir dann eine Straße aus, einen Straßennamen, damit nicht wirklich Leute in dieser Straße stehen, weil das möchte ich ja auch nicht, ne, dass jemand dann plötzlich unerwartet Publikum vor seinem Haus stehen hat. Also das Haus gibt's und wer sich in Bad Soden gut auskennt, der hat es vielleicht auch schon mal entdeckt.
Okay, das ist noch ein zusätzliches Gadget, würde ich mal sagen, was man bekommt, ein extra obendrauf. Ja?
Genau.
Wer aus der Gegend kommt oder in die Gegend reisen will. In Hollywood, weißt du, gibt es ja ganze Bustouren, um zu den Stars
Richtig.
Zu kommen. Das könnte man für Bad Soden mittlerweile oder für den Taunus,
finde
ich, auch einrichten.
Genau.
Ja, gute Geschäftsidee.
Ja.
die Nele Neuhaus-Bustour zu den ganzen
Orten. Ja, es gibt ja schon Nele Neuhaus oder Spaziergänge auf den Spuren von Nele Neuhaus und so weiter. Finde ich immer sehr, sehr spannend. Und ja, die Menschen, die das machen, die gehen quasi auf meinen Spuren durch den Vordertown.
Ja, und für alle, die die Rücken haben, gibt es dann bald die Bustouren. So, dann lass uns noch mal ganz kurz sagen, weil du hast jetzt schon den Verlag und so weiter erwähnt. Wir müssen ja oder wir wollen über einen Krimi reden, ohne zu viel zu spoilern. Ja. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Balanceakt.
Das ist ganz tricky, ja genau. Man darf bloß nicht so viel verraten.
Worum geht's? Was dürfen wir verraten? Also lass uns mal das Setting beschreiben.
Genau, diesmal habe ich, den Plot hatte ich schon seit langem im Kopf. Ich wollte gerne einen Krimi schreiben, der in der Literaturwelt spielt.
Verrückt.
Und ja.
Dein Zuhause.
Mein mittlerweile Zuhause. Damals, als ich mir das ausdachte, war ich noch ein Neuling in dieser Welt. Und ich habe mir den Winterscheid Verlag, einen literarischen Verlag in Frankfurt, ausgedacht. Und alle seine Protagonisten, vor allem die gesamte Verlagsgeschichte. Weil ursprünglich hatte ich die Idee, das gar nicht in einem Krimi zu verarbeiten, sondern eine Art Familiensaga daraus zu machen. Und damit habe ich mich viele Monate...
Welcher Verlag könnte das
sein?
Es gibt,
wie steht es im Roman drin? Moment mal, Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Charakteren sind rein zufällig und nicht
beabsichtigt. Also, du hast etwas genommen, was du schon lange in deinem Herzen trägst. Mhm. Sowas versickert dann auch nicht. Also das ist kein Bermuda-Dreieck, dein Herz, sondern was da einmal kreist, kommt irgendwann hoch. Machst du diese Erfahrung?
Ja, ich habe ja schon...
Weil Anfänger bist du ja nicht mehr im
Literatur. Nein, das bin ich nicht mehr. Aber bevor ich berühmt wurde, habe ich ja auch schon viel geschrieben. Und aus dieser Zeit kommt auch nach wie vor die ein oder andere Idee, wenn ich meinen Anfang geschrieben habe. Das war jetzt auch bei In ewiger Freundschaft das große Problem, dass ich eigentlich schon zu viel daran rumgedacht habe. Mhm. Deswegen war es die Sortierung der Gedanken, bis der wirkliche Plot stand, das war extrem aufwendig, weil ich mir dachte, ach, da war doch noch was und das hatte ich dann da auch noch geschrieben. Und ich hatte meinen Schreibtisch übersät mit Entwürfen und das erstmal wieder in eins zu bringen, das war, glaube ich, die größte Aufgabe diesmal bei diesem Plot.
Wie geht sowas, diese Struktur dann tatsächlich zu finden? Das heißt ja, du musst dich verabschieden.
Von vielen Sachen,
du musst loslassen, um es dann wie so eine Essenz beim Kochen
ganz
dann tatsächlich vor dir zu haben.
Ganz genau. Letztlich ist es ein bisschen so wie Drehbuch schreiben. Ja, also wenn man eine Romanvorlage in ein Drehbuch umwandelt, muss man sich eben auch auf einen Handlungsstrang oder wirklich die Essenz des Ganzen besinnen. Sehr dabei geholfen hat mir meine Lektorin. Nicht zuletzt deswegen habe ich ihr auch dieses Buch gewidmet.
Ja, sie hat die Danksagung.
Genau. Meine Agentin und auch meine Lektorin haben mir wirklich sehr bei der Ideenfindung geholfen oder sich wirklich auch angehört, wenn ich angerufen habe, gesagt, ich krieg's nicht hin, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Und da haben wir also stundenlang Brainstorming gemacht am Telefon. Auch das gehört eben dazu, dass man jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann. Weil dann wird schon beim Aussprechen etwas viel klarer.
Darüber müssen wir gleich reden, dass Nele Neuhaus, ihrer Lektorin, sagt, ich krieg's nicht hin, das geht nicht in meinen Kopf rein. Gleich mehr mit dir, liebe Nele. Ich bin Bärbel Schäfer. Guten Morgen, ihr hört den hr3 Sonntagstalk. 28 Bücher hat mein Gast heute geschrieben, mit weltweitem Erfolg. Und doch hat uns Nele Neuhaus gerade erzählt, manchmal rufe ich meine Lektorin an, eben diese Frau beim Buchverlag, die ihre Geschichten liest, Vorschläge macht, die Texte korrigiert, die mich kennt, der ich vertraue und dann sage ich, Hilfe, ich komme nicht weiter. Ich krieg das einfach nicht hin. In welchen Momenten passiert das? Was ist das? Was kann eine Nele Neuhaus nicht schaffen?
Am Ende geht's ja dann doch immer gut aus und ich krieg's hin. Aber der Weg dahin ist doch ein beschwerlicher und das liegt vielleicht auch daran, dass ich an mich selbst sehr hohe Ansprüche stelle. Mhm. Ich gebe mich nicht mit dem Zweitbesten zufrieden, sondern ich möchte das dann auch wirklich so haben, wie ich es mir vorgestellt habe. Und der Weg dahin ist manchmal schon beschwerlich. Ich könnte natürlich sagen, boah, wenn mein Name auf dem Buch steht, wird's eh gekauft, aber diese Arroganz habe ich eben nicht.
Aber was heißt das, die Vorstellungen sind so? Ist das, weil der Plot zu kompliziert ist oder was heißt das genau was du da nicht erreichst?
Ich möchte gerne, dass alles stimmig ist und möglichst wenig Logikbrüche in der Geschichte drin sind. Und es gibt immer wieder mal Bücher, wo ich mir denke, oh nee, der hat sich jetzt aber echt leicht gemacht, weil eigentlich kann es ja so nicht sein, das gibt's bei mir nicht. Und es gab eine Schwelle, weil wie in meinen Büchern zuvor, meine Leserinnen und Leser kennen das ja schon, gibt es eine Geschichte, die sich in der Vergangenheit ereignet hat, das Geheimnis. Und das muss jetzt oder beziehungsweise hat jetzt Einfluss auf ein Geschehen zur Jetztzeit. So, also müssen Bodenstein und Pia Sander dieses Geheimnis ergründen. Und da gab es einige Schwierigkeiten, das abzustimmen. Was hat diese Figur damals getan und was hat die damals getan? Und kann das sein, dass sie das heute gemacht hat? Also das ist wirklich eine Denksportaufgabe.
Eine Erinnerungsarbeit, auch die sehr detailgenau,
absolut,
da darfst du nicht flüchtig sein.
Nein,
ich bin manchmal
Detail
flüchtig, aber das kannst du
beim Krimi darfst du das nicht, vor allen Dingen, wenn du so ein großes und so ein kritisches Publikum hast, die wirklich erfahrene Krimileser sind, da führe ich niemanden mehr aufs Glatteis.
Die
da muss ich
das,
immer
ja,
schon ein bisschen noch schlauer sein als meine Leser.
Oh mein Gott.
Das heißt, wenn du zu dieser Schreibphase in mein Büro kommen würdest, würdest du sehen, dass da ungefähr 300 Post-its kleben, große Whiteboards, auf denen die Namen der Protagonisten stehen, ein anderes Whiteboard, auf dem wirklich so der Handlungsverlauf skizziert ist, den ich aber immer wieder abändern kann.
Ne? Darf man da lüften oder gehen dann alle Post-its runter?
Nein, die kleben ja.
Nee, es gibt auch diese Post-its, wenn das Post-it schon zu alt ist, kennst
okay,
du das?
Ja, ja, genau.
Und die rutschen dann und, so lang.
Ja, das wäre fatal. Wobei Horror. Ich klebe die mir dann auch zum Teil auf Kopierpapier, weil ich weiß witzigerweise immer genau, wo was steht. Ich muss, wenn ich einmal, das war schon früher in der Schule so, habe ich mir einen Spicker geschrieben, brauchte ich ihn eigentlich nicht mehr. Und wenn ich jetzt irgendwas auf diese Post-its schreibe oder auf andere Notizzettel, weiß ich genau, da muss ich suchen. Und ich habe zum Beispiel eine dicke Kladde, in die notiere ich immer alle möglichen Gedanken, Beobachtungen und so weiter. Und da weiß ich genau, ich will eine Figur beschreiben, ah, da hatte ich doch irgendwas und dann finde ich das innerhalb von Sekunden. Also
super.
Das ist wirklich so diese, ich habe auch den ganzen Plot, die ganzen Geschehnisse im Kopf. Aber ich merke dann eben ab einem gewissen Punkt, jetzt brauche ich mal einen, der von draußen drauf guckt.
Mhm. Aber würde einer von außen in dieses Szenario kommen, wenn du jetzt sagst, Whiteboard und da sind die Charaktere, das sieht ja dann aus wie bei einem Krimi, der von dir verfilmt wurde, wo der Kommissar oder die Kommissarin davor steht und so stellen wir uns das ja
richtig,
vor. Und so
genau.
Ist es auch praktisch in deinem Buch.
Ja, noch ein bisschen
noch detaillierter.
Ja, genau.
Okay, aber da würde sicher ein Außenstehender dann nicht zurechtfinden.
Nein, es muss
das
schon jemand
schon
sein,
dein,
der...
Dein,
genau.
Deine Gehirnwindung.
Ja, und gerade meine Lektorin weiß natürlich auch, kennt sich in dem Universum aus, ja, und weiß auch schon, was ich schon mal hatte und was noch nicht.
Mhm.
Und eine besonders große Hilfe war diesmal meine Stieftochter, die höchstes Interesse daran hatte und immer, wenn wir irgendwo hingefahren sind, sagt die, erzähl mal, wie geht's denn jetzt weiter?
Ja.
Und dann habe ich ihr das erzählt, weil oft ist es so, dass wenn man was ausspricht, es schon klarer wird beim Aussprechen.
Ja, das stimmt.
Und dann habe ich ihr das immer erzählt und dann ging es zum Beispiel darum, habe ich gesagt, da und da wird eine Leiche gefunden. Und die so, oh nein, bitte nicht, da fahre ich doch mit dem Fahrrad vorbei. Ich kann nie wieder da vorbeifahren, ohne das zu denken. Ich sage, gut, ich lege die woanders hin. Also das ist
wie
manchmal
süß.
Dann auch ein bisschen lustig, ja, wenn man
ja,
so darüber
klar.
redet. Aber von Zoe habe ich wirklich viel Feedback bekommen und hilfreiches Feedback, weil Jugendliche sich eben nochmal ganz anders in diese Materie reindenken und auch nicht so auf dieses Detail dann auch achten, was
also
mir sehr hilfreich
ist. Also
das
klingt
ne?
eher wie auch so, jetzt nicht naiv im Sinne von so kleinkindmäßig, aber das sind ja eher ein naiver Blick auf das dann oder ein unschuldiger
ein
Blick.
Ein unschuldiger,
so könnte
unbeteiligter
man das
Blick
genau.
eigentlich und eben noch nicht mit diesem Hintergrund wissen, was natürlich eine professionelle Lektorin hat oder meine Agentin auch. Und das war mir wirklich sehr hilfreich. Natürlich auch das Feedback von meinen beiden Schwestern, die nach wie vor meine ersten Leserinnen sind, weil die sehr
ist
schnell lesen können.
So, ja,
sensationell. Nach ungefähr 150 Seiten kriegen die was zu lesen.
Also du sprichst schnell? Du findest Sachen schnell und deine Schwestern lesen schnell.
Genau, und die sprechen auch schnell.
Oh mein Gott.
Deswegen, wenn wir jetzt bei WhatsApp gibt es ja die Funktion mal 1,5 mal 2.
Ihr seid zwei.
Wenn wir das einstellen würden, wird uns niemand mehr verstehen. Ich muss mich immer bemühen, langsam zu reden.
Ja, ich wollte es mal dir jetzt so ein bisschen zuwerfen. Ja. Okay, wir sprechen jetzt ganz langsam. Bis gleich, Nele. Bestseller Made in Hessen. Dafür ist Nele Neuhaus bekannt. Und wir sind heute im Gespräch hier im hr3 Sonntagstalk noch bis 12 Uhr. Wenn ihr was verpasst habt, wie immer reinhören in den Podcast bei hr3 oder bei Spotify oder in der ARD Audiothek. Dein 10. Taunus-Krimi, der ist gerade diese Woche erschienen, also druckfrisch in ewiger Freundschaft, liebe Nele. Ohne zu viel zu verraten, wir wollen ja nicht spoilern. Nimm uns mal mit, was ist denn in diesem 10. Krimi dein Thema?
Es geht um den fiktiven Winterscheid Verlag in Frankfurt, der in einem Gebäude residiert, in dem ich mal als junge Frau gearbeitet habe, in der Schillerstraße. Und insofern begegnen meine Leserinnen und Leser vielen Dingen aus meinem eigenen Leben. Das wissen sie natürlich nicht, aber mir hat das eben auch viel Freude gemacht, den Verlag dahin zu versetzen. Und diesmal ist eben nicht nur der Taunus-Schauplatz, sondern auch die Stadt Frankfurt.
Ihr kommt in die Großstadt. Yes,
genau,
willkommen.
Es geht ein bisschen in die Großstadt. Ich liebe Frankfurt sehr. Ich sehe ja meistens nur die Skyline von meinen Hundespaziergängen aus. Und diesmal sind Bodenstein und Pia eben viel unterwegs, weil sie, und ich rede jetzt extra langsam, weil ich beim Reden gerade denke, was ich verraten darf und was nicht.
Ich muss dich stoppen. Wäre das nicht ein unterschiedliches Kommissariat, Bad Soden und Frankfurt? Kurze
die
Frage.
Bärbel ist
kurze
wirklich
Frage.
So schwachsinnig. Deswegen habe ich natürlich meine Leichen immer da verteilt, wo Bodenstein und Pia zuständig sind.
Du bist mir einen Schritt voraus.
Ja. Und für Ermittlungen dürfen sie natürlich hinfahren, wo sie hinfahren müssen.
Ja,
ne?
Das stimmt. Mhm. Passiert das, dass im Nachhinein dir jemand mailt oder bei Social Media irgendwas postet und sagt, oh, Frau Neuers, da
ganz
ist mir was
oft
aufgefallen.
Ganz
und dann
oft
könntest
ja
du doch in deinen Buchdeckel beißen und denken,
also ich bin wirklich berüchtigt dafür, dass ich sehr, sehr, sehr akribisch recherchiere, aber immer gibt es auf dieser Welt noch jemanden, der mehr weiß und der einfach ein Fachmann auf dem Gebiet ist. Egal, ob es um Munition geht, ob es um Bremsbeläge von irgendwelchen Mopeds geht. Und die schreiben mir dann. Und manchmal, wenn es wirklich ein gravierender Fehler ist, überlegen wir, ob wir in der Neuauflage das nicht korrigieren, damit es wenigstens sachlich richtig ist. Aber so am Großen und Ganzen wird eigentlich wenig kritisiert, sondern wirklich so in den Details, wo ich dann nicht ganz akribisch recherchiert habe.
Also auch du hast mal eine kleine Phase der Entspannung, das ist doch dann sehr beruhigend. Aber trotzdem, wenn die Hauptfigur, der Bestseller-Autor auch so Zustände von Erschöpfung kennt, du schreibst lange, du willst Erfolg, dann hast du ihn. Dann bist du ja drin in diesem Hamsterrad des Erfolgs und musst den Erfolg erfüllen, musst die Erwartung erfüllen. Da kann ich mir vorstellen, das ist ja etwas, was auch du kennst. Der Name steht ja eigentlich immer für Erfolg. Alle gehen davon aus, der Vertrieb, die Presse, die Nele macht das schon.
Genau. Und am Ende hat sie Nele bis jetzt auch immer hingekriegt. Aber um eben diesem natürlich.
Was ist der Preis?
Der Preis ist, dass man sich, wenn man nicht sehr aufpasst, sehr schnell getrieben fühlt. Mein Mittel dagegen ist erstmal meine Familie. Ja, ich fühle mich sehr wohl mit meiner Familie. In meiner Familie bin ich auch nichts Besonderes. Da bin ich einfach die Nele. Und auch jetzt im Stall, da bin ich einfach die Nele, der das Pferd da und da gehört. Und das sind so diese Bereiche, wo ich Kraft tanken kann, weil da eben keiner was von mir erwartet. Und Corona hat mir persönlich sehr gut getan, weil plötzlich von außen gar nichts mehr kam. Und das war für mich großartig, weil ich war einfach nur Mensch. Und
du hattest natürlich auch in dem Sinn jetzt keinen finanziellen Stress, das muss man auch mal sagen, wie andere.
Du hast eine sehr, sehr privilegierte Sache gewesen.
Zwei-Zimmer-Wohnung mit drei Kindern gehabt, wie viele andere vielleicht, Stress mit Homeschooling. Also für dich war
auch.
Ja, okay, das stimmt, Teenager. Ich erinnere mich. Aber das heißt, zu sagen, mal ein bisschen runter vom Gas, eben nicht in diesem Rhythmus fast schon einer Serie, immer im Rhythmus von, was ist das, alle zwei Jahre?
Jetzt sogar drei Jahre, jetzt waren es sogar drei Jahre Pause. Und
aber könntest du alleine von dir aus sagen, Leute, ich mache mal vier Jahre gar nichts?
Ja, könnte ich machen. Also der Verlag wäre natürlich sehr traurig, aber er würde auch sagen, anders als der fiktive Verlag im Buch, das ich geschrieben habe, würde der Verlag respektieren, dass es so ist, weil man kann eben, wenn man kreativ ist, nicht am Fließband produzieren. Dann ist es irgendwann Fließbandware und dann werden die Leserinnen und Leser aber auch schnell merken, dass es eben nicht mehr die Qualität hat, die sie gewohnt sind. Und seitdem mir das bewusst ist und seitdem ich das eben weiß und ich das einordnen kann, fühle ich mich auch nicht mehr getrieben. Weil ich bin doch Herrin über mein eigenes Schicksal und kann eben auch sagen, jetzt wird es ein bisschen langsamer. Gutes Beispiel sind die Jugendromane. Jugendliche lesen natürlich in einem ganz anderen Rhythmus. Mhm. Die hätten gerne eins nach dem anderen. Die
allerdings
sind natürlich auch alle Netflix verwöhnt und wissen, zack, bumm, eine Serie nach der anderen.
Mein Sohn holt auch, wenn dann von sechs Bänden dann auf einmal das siebte nicht mehr gibt und dann denkt man, oh, okay, ja, lass den doch erstmal schreiben.
Lass den doch erstmal schreiben. Und deswegen bin ich sehr in Kommunikation über Instagram zum Beispiel mit den jungen Leuten, die wirklich dauernd schreiben, wann kommt denn der nächste Band von Charlotte und von Elena? Mhm. Und mich da nicht treiben zu lassen. Ja, zu sagen, okay, komm jetzt, dann schreibe ich den jetzt schnell, sondern wirklich zu warten, bis ich eine gute Idee habe. Das ist, glaube ich, das, was man lernen muss, wenn man in der Position ist, in der ich bin.
Musstest du das auch erst lernen?
Ja, unbedingt, weil ich komme aus dem Dienstleistungsgewerbe. Das heißt, alles wird möglich gemacht für den Kunden. Das
Kunde
ist so
König.
Tief in mir verankert, der Kunde ist König, dass ich am Anfang wirklich jedes Jahr ein Krimi rausgehauen habe und dazu noch ein Jugendbuch. Und
das
ich war natürlich
auch
noch ein bisschen jünger,
ja,
aber der Preis war eben auch, und der Preis ist auf Dauer, dass man irgendwann ausgebrannt ist. Und ich war kurz davor zu sagen, ich schmeiße es komplett hin. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist meine Leidenschaft. Ich liebe das Schreiben.
Aber das ist ja eigentlich so wie so ein Widerspruch, ja? Etwas, was du gerne machst, treibt dich dann dazu, damit aufzuhören, weil du es einfach
ist das nicht schlimm?
Nicht mehr schaffst. Das ist eigentlich richtig schmerzhaft.
Genau. Es war über 40 Jahre hinweg wirklich mein liebstes Hobby, die Schreiberei. Und das ist heute schon nicht mehr so. Ich setze mich nicht mehr an den Schreibtisch, um meine Gedanken schweifen zu lassen, sondern wenn ich jetzt am Computer sitze, ist es Arbeit. Es ist ein Traumjob. Ja, ich wollte keinen anderen Job machen und trotzdem ist ein anderer Druck dahinter und mir ist natürlich auch im Hinterkopf immer bewusst, was daran hängt, ob ein Buch von mir erscheint oder nicht. Und das muss man alles für sich einordnen. Man muss sich seiner Fähigkeiten bewusst sein und sagen, ich schaffe das. Auch wenn es manchmal wirklich Hadern und Zweifeln gibt. Wer nicht mehr hadert oder zweifelt als Künstler, der ist eigentlich auch kein Künstler mehr.
Ich glaube auch, dann hast du dich dann sowieso schon von dir verabschiedet.
Ja, dann ist man so selbstgerecht, dass es eigentlich auch nicht mehr gut werden kann.
Das machen wir jetzt noch nicht. Wir verabschieden uns dann nicht von dir. Wir spielen Song und sind gleich wieder da mit Nele Neuhaus. Und wie funktioniert ein Krimi? Es braucht Geheimnisse. Und darin ist sie eine Meisterin. Gleich mehr mit dir, liebe Nele. Another Love kann auch der aktuelle Krimi von meinem heutigen Gast werden. Nele Neuhaus ist im hr3 Sonntagstalk und ich freue mich, dass sie mal wieder da ist. 28 Bücher hast du geschrieben, allein 10 Taunus-Krimis. Sehr erfolgreich, aber Nele Neuhaus, du wärst nicht Nele Neuhaus, wenn du nicht selbst versuchen würdest, dich immer wieder zu überraschen, etwas Neues zu machen, deine Leser und Leserinnen herauszufordern. Was macht denn dieses Buch aus? Was ist das Besondere an In ewiger Freundschaft?
Also ich denke auch, dass In ewiger Freundschaft diesmal ein Krimi ist, bei dem man oft schmunzeln kann. Mhm. Weil ich habe die Figuren bisweilen auch überzeichnet. Mhm. Es hat mir selbst auch Freude gemacht, das zu machen. Ja, das ist wirklich neu. Ich bin wieder ein bisschen zurückgegangen. Muttertag war ja auch ein ganz krasses Buch mit brutalsten
Szenen.
Mit sehr viel Härte. Und dieses Buch ist nicht mehr ganz so hart. Mhm. Psychologisch natürlich schwierig für die Figuren, was sie alles so erleben. Aber da gibt es zum Beispiel so einen alten Autor, der mal nominiert war für einen Nobelpreis und wie der sich dann eben benimmt bei der jungen Lektorin, die eben auch da ist. Und was noch besonders ist, und das liebte ich ganz besonders, Henning Kirchhoff, der Rechtsmediziner, der Ex-Mann von Pia, hat einen Krimi geschrieben. Und das wurde in Muttertag schon angedeutet. Und jetzt, 2018, als In ewiger Freundschaft spielt, hat er gerade seinen zweiten Krimi geschrieben, im Winterscheid Verlag natürlich. Und der erscheint bald. Und dann dachte ich auch, wie nenne ich die Krimis? Und es ist ganz witzig, sein erster Krimi heißt Eine unbeliebte Frau und der zweite heißt Mordsfreunde. Mhm. Also er schreibt quasi die Krimis, die ich geschrieben habe. Und seine Figuren sind auch die Figuren meiner Krimis, die heißen nur anders. Und die Kommissare beziehungsweise ihre Kollegen.
Und das ist natürlich ein sehr witziges,
und das ist
auch
wirklich
Insiderwissen,
ja. Genau, und ich denke, das wird den Fans der Taunus-Krimi-Reihe wahnsinnig viel Spaß machen, all diese kleinen Andeutungen wiederzufinden. Und es gibt ein paar Rückbezüge auf ältere Fälle, ohne dass die jetzt irgendwas verraten oder spoilern würden. Und das hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht zu schreiben.
Aber
und
du bist auch eine
trotzdem ist es ernst. Ja. Ne? Es ist ein ernster Fall und es gibt dieses Thema Freundschaft, zieht sich eben durch den ganzen Roman. Was ist wirklich Freundschaft? Ist Freundschaft nicht vielleicht sogar überbewertet oder sagt man vielleicht viel zu schnell zu jemandem, du bist mein Freund, was eigentlich gar nicht so ist?
Ohne eine Krise erlebt zu haben.
Ohne eine Krise erlebt zu haben oder ohne wirklich zu wissen, was in der Freundschaft, worum es eigentlich geht in der Freundschaft. Ja? Und insofern ist dieses Buch sehr
facettenreich. Was ist denn deine Antwort darauf?
Ich denke, dass man wirklich sehr, sehr wenige echte Freunde hat. Man hat vielleicht viele Bekannte, mit denen man eine gute Zeit hat und auf die man sich gut verlassen kann. Aber
das
Freunde...
Das ist auch wechselhaft, also je nachdem, was
durchaus.
Gerade...
Also meine besten Freundinnen in Jugendzeiten sind heute noch gute Bekannte, aber natürlich nicht mehr so eng wie früher. Und trotzdem gibt es 2 oder 3. Das hat man vor allen Dingen gemerkt in Momenten der Krise. Zum Beispiel, als ich mich von meinem ersten Mann getrennt habe und es wirklich schlimm für mich war, da waren 3 von denen da. Mhm. Und die sind bis heute noch da.
Was ist denn dein Maßstab für Freundschaft? Oder wann lässt du jemanden so nah an dich ran, dass du sagst, das ist jetzt ein Freund oder eine Freundin?
Die Freundinnen, die ich habe, die sind alle noch von vor meiner Berühmtheit aus der Zeit. Die kennen mich wirklich sehr gut. Die dürfen mich auch gut kennen. Die dürfen auch meine Schwächen kennen. Und für mich wichtig bei einer Freundschaft ist, dass man sie nicht dauernd pflegen muss, sondern dass man einfach weiß, hey, wir sind uns nah, wir kennen uns. Und wenn man sich ein halbes Jahr mal nicht sieht, ist es auch nicht schlimm. Meine allerbeste Freundin
aber
ist
Schwächen
nach,
zuzulassen ist schon eines der Schlüssel,
unbedingt.
Zu sagen, das ist ein Fenster, das dürft ihr sehen, das darf vielleicht noch mein Partner sehen oder Eltern können das sehen oder Geschwister natürlich auch, die ja auch diese Zeiten kennen.
Das Wahnsinn. Ja, aber das sind wirklich die Freunde, denen man so vertraut, dass man eben auch weiß. Und gerade wenn man, ich meine, das weißt du auch, wenn man im Licht der Öffentlichkeit steht, da zeigt sich, ist es ein echter Freund oder ist es einer, der mal sagt, der Bunden mal mitteilt, ja, ich habe das und das gehört, dann weiß man, das war garantiert keiner. Ja. Man wird auch vorsichtig, aber es ist schon, glaube ich, von allen Facetten beleuchtet worden. Auch Pia denkt darüber nach und Oliver von Bodenstein hat es schwer in diesem Buch, privat schwierig, seine zweite Ehe ist auch in der Krise und seine erste Frau Cosima ist sehr, sehr schwer krank. Und
man möchte ihn eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen in den Arm nehmen.
Genau, er ist wirklich in einer Position, wo es schwierig für ihn ist, aber wo er auch in einer Aufbruchssituation ist. Es ist auch in dem Buch ganz deutlich, wie wichtig es mir ist, dass sich auch meine Figuren weiterentwickeln. Dass die eben nicht statisch immer gleich bleiben, sondern dass die immer sich weiter bewegen. Pia hat mit ihrem Ehemann Christoph ein bisschen kniest, weil der hat das Manuskript von Henning gelesen, wo es ja um die Figur des Zoodirektors geht.
Ja, jetzt lache ich auch, weil ich an die Szene mich natürlich natürlich erinnere und denke, dass das einfach schön ist. Du bist eben so eine Sammlerin und alles taucht wieder auf, wie so Steine und Muscheln, die du vom Strand mitnimmst und dann betrachtet man die mit Liebe und es taucht immer wieder auf.
Genau, und letztlich ist es ja so im Leben. Ne? Das heißt, wenn wir hier in der Gegend wohnen und dann begegnet man immer wieder irgendjemandem, den man mal getroffen hatte, und ich denke einfach nach beim 10. Taunus-Krimi wäre es fast unwahrscheinlich, wenn Pia und Bodenstein nie jemanden mal begegnen würden, den sie vorher schon mal gesehen haben. Insofern glaube ich, dass dieser Krimi eben über den Krimi hinaus eine Geschichte erzählt, die unterhaltsam ist, die manchmal wirklich auch zum Lächeln reizt oder sogar zum Lachen reizt. Und ja, Pia und Bodenstein dürfen nicht nur nach Frankfurt, liebe Bärbel, die dürfen sogar nach Frankreich.
Jetzt hast du es doch gespoilert.
Die dürfen tatsächlich mal ins Ausland. Und das ist eben auch sowas. Ich war am Schreiben und ich musste, oh mein Gott, wenn ich das nicht schaffe, schaffen wir den Erscheinungstermin nicht. Bis dann und dann muss ich fertig sein. Heißt, unser Familienurlaub fand für meine Familie statt, aber wir hatten meinen Computer dabei und ich saß im Dachzimmer des Hauses mit Blick auf den Atlantik, es war toll. Und ich habe wirklich 3 Wochen lang von 10 Uhr morgens bis so lang, wie es eben gedauert, in die Tasten gehauen. Und meine Familie hat viel Rücksicht auf mich genommen. Aber auch aufgrund dessen dachte ich, jetzt muss dieser Ort, an dem ich hier jetzt sitze, im Buch auch wenigstens meine Erwähnung finden. Und ich denke, das ist
war dein Trostpflaster auch
ein bisschen. Genau, da habe ich mich dann auch so ein bisschen mit getröstet.
Also, wir müssen noch mal drüber reden. Viele Kinder sitzen ja heute vor der PlayStation. Eine neue Studie ist herausgekommen, dass gerade in der Pandemie die Suchtgefahr gestiegen ist durch elektronische Medien. Und du hast gesagt, ich muss dagegen mal irgendwas machen, denn Lesen macht so viel Spaß, öffnet den Kopf und durchlüftet die ganzen Hirnfenster, weckt die Fantasie und hast immer wieder ein Auge drauf, dass Kinder diese, deine Leidenschaft auch leben. Reden wir gleich drüber. Nele Neuhaus, heute mein Gast. Dass Kinder lieber vor dem Fernseher sitzen oder zocken, ist ihr ein Rätsel. Denn sie liebt Bücher und schreibt super erfolgreich selbst welche. Nele Neuhaus ist Gast im hr3 Sonntagstalk heute. Und doch ist es so, die Kinder versinken in ihren Smartphones oder im Netz, oder Nele?
Es ist in der Tat so. Und ich habe jetzt ja eben auch meine Teenager-Stieftochter zu Hause, die auch mal liest, aber natürlich viel lieber dann doch mal kurz eine Serie guckt und so weiter.
Wisch.
Weil es viel einfacher ist. Und gerade wenn man eben eine 14-Jährige im Haushalt hat, kriegt man ein bisschen auch ein Gespür natürlich dafür und interessiert sich, was ist mit den Kindern, wie ist das? Die Stiftung gibt es ja schon seit längerem, aber es ist mir nochmal viel bewusster geworden, wie absolut wichtig es ist, dass man nicht nur technisch lesen kann. Ja, ich meine, das kann jeder heutzutage mehr oder weniger. Aber sinnverstehend zu lesen.
Das ist eben der markante Unterschied.
Das ist der große Unterschied, ob man komplexe Texte wirklich so verstehen kann, dass man am Ende sagen kann, in 3 Sätzen kann ich wiedergeben, was in diesem Artikel steht. Wir haben das alle noch gelernt. Wir sind analog aufgewachsen. Ja, bei uns gab es also 3 Fernsehprogramme und man musste noch aufstehen, um umzuschalten. Heute undenkbar für Kids, dass die nicht irgendwann irgendwas gucken können. Und das ist eben auch der Punkt. Was Jugendliche und Kinder und Jugendliche sich angewöhnt haben, ist die Befriedigung jeder Lust sofort.
Ja? Kein Warten, keine Geduld mehr.
Genau. Es gibt keine Geduld mehr.
Aufgabe der Eltern, würde ich auch sagen, das zu trainieren. Sonst haben wir irgendwann kleine Ich-will-das-sofort-Monster.
Und es ist schon so passiert. Es ist auch, das ist in den Kindern schon im Kopf so angelegt, weil ich meine, überlegen wir mal, wie war es, ich will jetzt hier nicht sagen, früher war alles besser. Wir hätten uns früher gefreut, wenn wir das gekonnt hätten. Aber früher wartete man, bis ein Film rauskam. Früher wartete man, bis es 7:45 abends war, um irgendeine Sendung zu gucken. Früher wartete man, bis mit der Post irgendwas gekommen ist oder bis im Geschäft irgendwas war. Das war einfach so. Ja, man musste 30 Pfennig haben, um an der Telefonzelle telefonieren zu können. Und dann war man immer noch nicht klar, ob der am anderen Ende auch da ist. Ja? Und all diese Sachen können Kinder heute so nicht mehr erfahren, weil das gibt's nicht mehr. Und deswegen muss man im Privatleben, und ja, es sind die Eltern, es sind nicht die Lehrer, weil die können das auch nicht alles auffangen, was da schief läuft. Und deswegen muss man eben gucken, wie kriegt man Kinder zum Lesen, wie kriegt man Kinder dazu, sich dazu zu interessieren. Bei meiner Stieftochter ist es so, die liest jetzt gerade in Ewiger Freundschaft, weil die hat jetzt für sich entdeckt, okay, die Pferdebücher sind zwar nett, aber aus dem Alter bin ich raus und das freut mich total. Ich bin wirklich happy, dass sie sich an diesen großen, an diesen dicken Schinken wagt.
Die sitzt ja bei dir auch direkt an der Quelle natürlich, aber wer jetzt nicht zu Hause eine Bestseller-Autorin als Stiefmutter hat, da würde man noch sagen, okay, wenn Eltern lesen, wenn Eltern Vorbilder sind oder die Tante, die große Schwester, dann würde sich das vielleicht auch übertragen, dass man vielleicht feste Zeiten sagt und sagt, so, Sonntag 1 Stunde, gehen wir alle auf die Couch und lesen, so machen wir das zum Beispiel, dass man feste Zeitfenster hat oder dass man abends dann doch nochmal vielleicht gemeinsam ein Buch liest, was sowohl für Eltern als auch für Jugendliche vielleicht passt und sich darüber austauscht.
Das ist vor allen Dingen, dass die Jugendlichen verstehen, dass dieses Buch eben nicht nur Quellmedium in der Schule ist, sondern dass sich zwischen den Buchdeckeln auch Geschichten verbergen können, die man eben langsam erobert und ein Kopfkino im Kopf entwickeln lässt. Mhm. Ja, heutzutage gucken die Serien, da ist alles schon vorgefertigt, die Schauspieler sehen so aus und so aus, wogegen ich nichts habe. Ich gucke selbst gerne Serien. Aber ich glaube eben, wenn diese Kinder Erwachsene werden und sind in der Berufswelt und es wird immer welche geben, die das können, dann werden die einen großen, großen Nachteil haben. Weil die guten Jobs, und ich meine, jeder muss hinterher irgendeinen guten Job haben, damit er sich eben auch Netflix leisten kann und was weiß ich was alles, die werden diese Kinder eben nicht kriegen, die sich nicht länger konzentrieren können. Was ich ganz oft erlebe, ist, wenn ich irgendwo ein Posting mache bei Insta oder wo auch immer, die Leute lesen nur die ersten zwei Sätze und reagieren sofort darauf. Anstatt mal diesen Text bis zu Ende zu lesen, ich bin halt Romanautorin, ich schreibe öfter auch mal da längere Texte, aber das fällt mir sehr auf, diese Ungeduld, zwei Sätze und sofort losschießen, ohne groß nachzudenken.
Emotional zu reagieren,
ohne wirklich die Fakten abzuwägen. Und eine Aufgabe meiner Stiftung, die ja nun wirklich klein ist, aber immerhin sie ist da, ist es für mich wirklich jungen Leuten bewusst zu machen, wie wichtig es ist, sinnverstehend lesen zu können. Ich glaube, das ist die Quintessenz von allem.
Ganz wichtige Sache ist das eben auch. Und die Stiftung von Nele Neuhaus, die findet ihr natürlich auch im Netz. Da steht dann auch, was Nele Neuhaus zum Beispiel für konkrete Projekte macht und wie ihr selbst zum Beispiel Lesepaten werden könnt und andere für das Lesen begeistert und Kinder die Liebe zum Lesen beibringen könnt. Vom Frühstück bis zum Mittagessen, das ist die Zeitspanne für unseren HR3 Sonntagstalk. Und heute ist das Gespräch mit Nele Neuhaus, der Bestseller-Autorin. Letzter Teil, Nele, Fragenhagel, kurze Frage, kurze Antwort. Fangen wir an mit Selfie an der Supermarktkasse. Boah, nervig oder ja, ist schon ganz okay.
Schon okay.
Leichtes Zögern, wovon hängt es ab? Nachfrage.
Es hängt davon ab, ob ich so aussehe wie jetzt oder ob ich einfach gerade aus dem... vom Hundespaziergang komme und verschwitzt bin.
Lieber leben auf dem Land oder leben in der Großstadt?
Auf dem Land.
Warum?
Ich brauche die Natur, ich brauche die frische Luft und ich mag es gar nicht, wenn ich so beengt bin durch Häuser und viele Menschen.
Welches Buch liest du gerade?
Ich lese gerade Crossroads von Jonathan Franzen.
Mhm. Die Buchmesse hat 2021 wieder stattgefunden in Frankfurt. War das ein kleines Leuchtfeuer für dich als Autorin, dass wieder Leben da ist?
Es war großartig, einfach zu sehen, dass die Buchmesse nicht tot ist.
Was macht dir als Autorin mehr Spaß? Lesen oder schreiben?
Das ist eine fiese Frage. Schreiben.
Liebeserklärung an den Taunus.
Der Taunus ist ein unspektakuläres und wirklich wunderschönes und facettenreiches Gebiet, das viel zu wenig Beachtung findet. Eigentlich schön, weil dann habe ich ihn mehr für mich.
Ich danke dir für deine facettenreichen Bücher, ja, für all das, was du uns schenkst über all die Jahre, die Leselust, die du in uns auf jeden Fall immer wieder wächst. Und das kann ich mir vorstellen, ist eben auch ein großer Druck, das immer zu schaffen. Danke, dass du heute hier warst, liebe Nele Neuhaus. In ewiger Freundschaft heißt dein aktueller Taunus-Krimi. Dankeschön.
Vielen Dank, Bärbel, dass ich wieder hier sein durfte.
Gerne, dann sehen wir uns wieder in 3 bis 4 Jahren. Tschüss. Und wer uns verpasst hat, der kann das natürlich nochmal nachhören im Podcast Unser Gespräch auf hr3 in der ARD-Audiothek oder eben tatsächlich auch bei Spotify. Nächste Woche habe ich natürlich auch wieder einen Gast, ist ja wieder Sonntag und da habe ich mir Annette Möller eingeladen. Die hat gelitten an einer Volkskrankheit. Angstattacken, Panikattacken haben ganz schön viele von uns. Ist nur blöd, wenn man dann Moderatorin ist bei RTL und das Rotlicht geht an und dann kommt so eine Attacke. Wir reden drüber. Habt jetzt einen schönen Sonntag. Ciao, ich bin Bärbel Schäfer.
Zu Hause in Hessen.